Warum habt ihr im Feministischen Zentrum beschlossen, das KZ Uckermark so als Thema in einer ganzen Reihe zu vertiefen?
Also wir haben eine Veranstaltungsreihe zu dritt konzipiert und da eine von uns ist einfach in der Initiative für einen Gedenkort ehemaliges KZ Uckermark aktiv und die wollte schon länger mal eine Reihe dazu machen. Es gibt eine Ausstellung und dann ist letztes Jahr der Film fertig geworden, zu dem Heike nachher noch mal mehr sagt. Und dann ist es ein bisschen so entstanden einfach, dass klar war, zwei von uns sind auch noch zusätzlich in der Lage, Gemeinschafts Ravensbrück, Freundeskreis e.V. Und aus dem Interesse raus ist diese Veranstaltungsreihe dann entstanden. Und warum im FZ? Es geht das Jugend-KZ Uckermark, war ein KZ für junge Frauen und Mädchen. Und das war so der Zusammenhang, wie es für uns dazu kam, zu der Veranstaltungsreihe.
Heike, zum Film erstmal. In dem Film geht es um Maria Pozeba, die als junges, ganz junges Mädchen in das KZ Uckermark kam. Warum wurde sie dorthin gebracht?
Maria Pozeba ist vorgeworfen worden, dass sie eine sexuelle Beziehung mit einem polnischen Zwangsarbeiter gehabt hätte. Sie und ihr Bruder waren tatsächlich mit polnischen Zwangsarbeitern vom Nachbargehöft befreundet. Die sind gesehen worden, dass sie spazieren gegangen sind, dass der dort ein- und ausging. Und damals gab es tatsächlich auch starke Verfolgung und starken Erfolgsdruck, auch Frauen zu verfolgen und zu verhaften, die Kontakt haben mit Menschen, die ja in der nationalsozialistischen Ideologie gar nicht als Menschen galten. Und sie ist dann denunziert worden und von der Gestapo verhört worden, vorgeladen. Genau, sie kommt aus einer sehr armen Familie, also besitzlos, angestellt bei Bauern, sehr viele Kinder und tatsächlich ist sehr früh waise geworden und sieht das auch als weiteren Grund mit, weshalb sie tatsächlich bis hin zur Deportation ins Konzentrationslager verfolgt worden ist.
Wie alt war sie, als sie ins KZ gebracht wurde?
Die ist mit 14 denunziert worden und vorgeladen, von der Gestapo verhört und auch unter Folter zu einem Geständnis gezwungen und ist dann nach Aufenthalten in zwei Erziehungsheimen mit knapp 16. Also sie 3 Monate vor ihrem 16. Geburtstag ins Jugendkonzentrationslager gekommen.
Maria Pozeba hat zum Glück überlebt und konnte dann eben ihr Schicksal viel, viel später in diesem Film noch schildern. Was hat sie denn da so für prägende Erinnerungen?
Ja, ich glaube, die prägendste Erinnerung für sie war, dass sie selber beschreibt, als dieser Vorwurf kam und sie denunziert wurde. Also die ist sehr katholisch sozialisiert. Die hat tatsächlich mit 14 überhaupt nicht gewusst, wovon die Gestapo spricht. Und sie hat sehr viele Erwachsene um Hilfe gefragt und ist immer abgewiesen worden. Also vom Pastor, von ihrem Amtsvormund, von der Lehrerin. Also alles, was so sozusagen Vertrauenspersonen oder seriöse Erwachsenenpersonen für sie waren. Wo sie sagt tatsächlich, das war für sie sehr prägend, dass sie so Vertrauen in erwachsene Menschen verloren hat. Also die hat sehr, sehr viel mit Kindern gearbeitet in ihrem weiteren Leben und sich sehr viel auf Kinder bezogen. Und die war eigentlich bei fast jedem Arzt- und Krankenhausbesuch oder wenn sie Polizei auf der Straße gesehen hat oder irgendwie mit Behörden zu tun hatte, hat das eine Retraumatisierung bei ihr hervorgerufen.
Du hast jetzt gesagt, sie und ihr Bruder waren mit polnischen Zwangsarbeitern befreundet und das wurde ihr dann ausgelegt als Verhältnis. Außerdem kam sie aus einer sehr armen Familie. Inwieweit war das Schicksal von Maria ein typisches für die verfolgten Mädchen und jungen Frauen im KZ Uckermark?
Also es gibt erstmal sehr wenig Bekanntes über die Biografie der Mädchen und jungen Frauen, die in der Uckermark, im KZ Uckermark inhaftiert waren, weil zu diesem KZ bisher kaum geforscht werden konnte. Das hat verschiedene Ursachen. Zusammenfassend würde ich sagen, ist es so, dass das, was damals als asozial definiert wurde und was ein Verfolgungs- und ein Ausgrenzungsgrund war, bis heute ungebrochen oder nahezu ungebrochen ist. Und es ist einfach kein gesellschaftliches und auch kein linkspolitisches Interesse gab, bis Ende der 80er, 90er Jahre überhaupt zu diesem Thema zu arbeiten und da was sichtbar zu machen. Das heißt, dass ganz viele Frauen, die in der Uckermark inhaftiert waren, so wie auch Maria Pozeba, das schildert sie auch im Film, die sind nicht etwa wohlwollend und solidarisch und empathisch empfangen worden, als sie aus dem Konzentrationslager zurückkamen, sondern die sind weiterhin beschimpft worden und auch ausgegrenzt worden, zum Teil in den Familien auf jeden Fall. Fall, aber auf einer gesellschaftlichen Ebene. Und das hat dazu geführt, dass viele gar nicht darüber gesprochen haben, was sie erlebt haben, was die Gründe dafür waren, sondern sich geschämt haben dafür, dass sie inhaftiert waren, weil sie nämlich eine Haltung gegenüberstanden, dass die Gesellschaft der Meinung war, naja, also da seid ihr ja zu Recht bestraft worden, weil das ist ja auch also Kontakt, ob jetzt sexueller oder nicht, mit polnischen Menschen, die als Untermenschen definiert waren, das war ja auch verboten. Also wird man auch bestraft. Das sind dann Vermutungen, ne? Kann man irgendwie historisch oder aus der Forschung nicht wirklich belegen. Maria sagt sehr deutlich, es gab Kontakte zwischen Töchtern von reichen Bauern zu Zwangsarbeitern und es gab Kontakte von ihnen aus armer Familie zu Zwangsarbeitern. Und die dann verfolgt wurden oder die keine Lobby hatten, das waren die aus einer Armutsklasse. Ich denke, das wird für viele Mädchen und junge Frauen zutreffen, dass die meisten aus Verhältnissen kommen, also jetzt nicht aus einer bürgerlichen Schicht oder aus der Mittelschicht, sondern eher aus Arbeiterinnenklasse oder Armutsklasse. Ansonsten gab es unterschiedliche Haftgründe. Also den gleichen Vorwurf wie Maria hatten mehrere junge Frauen dort, dass sie sexuellen Kontakt gehabt hätten zu Zwangsarbeitern. Es gab aber auch viele Einlieferungen über die Jugendfürsorge, wo dann einfach, genau, heute würde man wahrscheinlich Jugendhilfekarriere dazu sagen, wo dann irgendwann das Jugendamt bzw. die Fürsorgebehörden entschieden haben, die Erziehung dieser Mädchen zu einem, ich sag jetzt mal das irgendwie in Nazi-Begriffen in Anführungsstrichen, zu einem Mitglied der NS-Volksgemeinschaft ist relativ aussichtslos und deswegen werden sie dann ins Konzentrationslager deportiert.
Du hast es schon angesprochen und der Filmtitel macht nochmal deutlich, dass es ganz zentral ist, dass es eine Kontinuität der Ausgrenzung gab. Du hast schon gesagt, da gab es gesellschaftliche Ausgrenzung. Menschen wurden nach ihrer NS-Verfolgung weiter angefeindet. Gab es auch eine institutionelle Anfeindung?
Ja. Also es ist so, dass tatsächlich sich die Gesetze ja zum Teil sehr spät oder nicht geändert haben. Auch diese Amtsvormundschaften zum Beispiel hatten weiter Bestand über 1945 hinaus. Diejenigen aus der Fürsorge, die im Konzentrationslager gearbeitet haben, also egal ob jetzt an der Stelle von sogenannter Aufseherin oder Erzieherin oder tatsächlich auch in Leitungspositionen, die sind alle nicht verfolgt worden, sondern haben weitergearbeitet in der Fürsorge. Die sind zum Teil auch wieder getroffen worden von den ehemaligen Gefangenen, also in der Fürsorgebehörde auf dem Vormundschaftsamt. Maria selber hat den Amtmann, also was sowas wie ein so Bürgermeister, irgendwie Ortsamtsmitarbeiter war, getroffen, als sie Lebensmittelmarken beantragen musste nach 45 und wurde begrüßt mit "Was, du lebst auch noch?" Also der wusste halt ganz genau, wohin sie deportiert worden ist. Und genau, also auf institutioneller Ebene war es da im Prinzip ungebrochen. Also da wurde das fortgesetzt und da ist natürlich auch die gleiche Haltung gegenüber diesen Menschen fortgesetzt worden. Maria war ja eine der wenigen, die sich irgendwann getraut hat. Oder ein bisschen hat sie, glaube ich, auch gesagt, sie hatte keine andere Wahl, als irgendwann darüber zu sprechen. Viele haben ja gar nicht darüber gesprochen oder hatten zum Glück so kleine Kreise von Freundinnen aus der Zeit, mit denen sie dann so ganz ausgestanzt irgendwie ab und zu mal gesprochen haben über diese Zeit, also so ein bisschen in Funktion von Selbsthilfe und Empowerment, aber in den Familien oder in der Öffentlichkeit haben die nicht darüber sprechen können, was ihnen passiert ist. Und die Haltung gegenüber Frauen, die ein anderes Verhalten gezeigt haben als das, was der gesellschaftlichen Norm entspricht, hat sich ja jetzt nicht wirklich geändert und hat sich auch den Frauen gegenüber nicht geändert. Von daher haben die nicht die Möglichkeit gehabt. Also Maria hätte ja auch ganz selbstbewusst sagen können, irgendwie, wir haben das gewusst als Kinder, dass wir nicht mit polnischen Zwangsarbeitern sprechen durften oder zusammen sein durften, aber wir fanden das irgendwie falsch. Das würde heute vielleicht Zivilcourage heißen und deswegen haben wir uns nicht dran gehalten. Das ging aber nicht, weil nämlich irgendwie der Großteil der deutschen Bevölkerung das völlig richtig findet, dass über 1 Million polnischer Menschen zur Zwangsarbeit in Deutschland gewesen ist.
Die Zwangsarbeiter, mit denen sie befreundet waren, wurden erhängt.
Die wurden hingerichtet, ja.
Hat Maria eine Entschädigung bekommen?
Sie hat einmal 5.000 Mark bekommen, nach langen, großen, vielen Kämpfen. Was Maria noch besonders beklagt, also was auch ein Teil von Kontinuität ist, also neben dem, dass sie sagt, also das ist tatsächlich generationsübergreifend, dass auch ihre Geschwister und Neffen und Nichten also mindestens komisch angeguckt werden, da in den Dörfern, in denen sie leben, ist, dass sie sagt, es gab nicht nur irgendwie eine Wiedergutmachung in Form von einer Rente oder einer irgendwie angemessenen finanziellen Entschädigung, sondern sie hat sehr beklagt, dass sie im Alter so alleine gelassen worden ist, also mit mit ihren retraumatisierenden Erinnerungen, mit ihren körperlichen Einschränkungen, dass sie immer gesagt hat, da muss es doch eigentlich irgendwas geben, dass also wir, die wir irgendwie Opfer dieser nationalsozialistischen Gewaltherrschaft waren, irgendwie eine Unterstützung bekommen im Alter, also auf einer materiellen, aber auch auf einer politisch, sozial, psychologischen, wie auch immer Ebene. Da hat sie sich sehr allein gefühlt.
Maria, ein Fall, es gab auch Fälle in Freiburg. Birgit, du hast dich mit der Freiburger Situation befasst. Gab es da Frauen, die ein ähnliches Schicksal hatten wie Maria?
Die gab es sicher, wobei ich zu Frauen, die in Beziehungen mit polnischen Kriegsgefangenen oder zwangsarbeitenden, sogenannten Zivilarbeitern vorgeworfen wurde, habe ich nichts gefunden, weil das ja außergerichtlich lief. Das war eine Geschichte der Gestapo. Ich habe aber relativ viel, also ungefähr 2 Dutzend Gerichtsakten von Frauen, die in Beziehung zu französischen Kriegsgefangenen vorgeworfen wurden. Das war ja rassistisch einfach ganz klar unterschieden. Die Beziehungen zu Franzosen waren unerwünscht, weil sie als Wehrkraft Zersetzung und Kränkung sozusagen der Mannesehre an der Front betrachtet wurden. Aber es war aus rassistischer Perspektive erwünscht. Also es gibt das Phänomen, dass die Frauen, die schwanger wurden durch eine Beziehung zu einem französischen Mann, dass die bei den Haftstrafen, die dann verhängt wurden, Haftschonung bekamen und auch kürzere Haftstrafen als die Frauen, die nicht schwanger wurden durch diese Beziehung. Also weil das war sozusagen für die deutsche Volksgemeinschaft, konnte das integriert werden. Ja. Es war Teil des Wehrkraftzersetzungsgesetzes, ja, eine Straftat in dieser Abteilung. Und da gibt es, so wie du auch schon gesagt hast, einfach sehr viele Geschichten. Es hat mich erstaunt. Mehr als die Hälfte, also ungefähr 2/3 der Geschichten sind einfach Geschichten von freundlichen Verhältnissen. Die Franzosen waren ja sehr oft dann auch auf den Bauernhöfen untergebracht. Und es gibt 2 Geschichten, wo ganz deutlich wird, dass sozusagen in der Dorfgemeinschaft eine Familie sozusagen denunziert wird und an den Pranger gestellt wird. Die Motive sind dann nicht so ganz klar, was aber das Gericht und auch die Staatsanwaltschaft und die Gestapo, die natürlich mitermittelt, daraus macht, ist, dass die sozusagen auf der falschen Seite stehen als ganze Familie. Aber die Töchter werden dann sozusagen mithilfe dieses Gesetzes verurteilt, sind dann auch im Fokus dieser Ermittlungen. Also der Rassismus nach innen, ja, der bezieht sich natürlich in erster Linie immer auf die Frau, die sozusagen sich reinzuhalten hat für die Arterhaltung. Also so, ich müsste das jetzt alles in Anführungsstrichen sagen, ja. Aber es geht vor allen Dingen, und das steht natürlich in einer ganz alten Tradition, ja, dass die Frau diejenige ist, die eine Familie beschmutzt. Das wird sozusagen übertragen auf die Volksgemeinschaft.
Wie viele Fälle hast du denn in Freiburg und Umgebung gefunden?
Also es ist so, dass im Staatsarchiv ungefähr 2 Dutzend Akten sind zu diesem Delikt verbotener Umgang mit Kriegsgefangenen. Aber da wurde natürlich kassiert, also es sind sicher sehr, sehr viel mehr Fälle gewesen. Das habe ich darüber gesehen, dass es Querverweise auf andere Geschichten gibt. Die meisten sind allerdings nicht in Freiburg, sondern so Markgräfler Land, südlicher Kaiserstuhl, wo dann auch immer noch der Verdacht der Fluchthilfe dazukommt, weil es ja so nah an dem besetzten Elsass lag und es auch da natürlich immer noch so weitergehende Verdächtigungen gab. Aber es gibt dann auch noch Fälle aus Emding von Fabrikarbeiterinnen. Also es konzentriert sich immer auf die Orte, wo es überhaupt Kontakt gab zwischen Frauen und Männern.
Hast du auch diese Überschneidung gefunden, die Heike angesprochen hatte, von Armut und dann diesem Vorwurf eines Verhältnisses mit, in dem Fall, Franzosen?
Nee, so klar ist das nicht geworden.
Am Sonntag bietet ihr einen Besuch der Ausstellung Freiburg im Nationalsozialismus an, die das ganze Jahr schon im Augustinermuseum zu sehen ist. Wird diese Problematik dort auch thematisiert?
Nein, gar nicht. Also insgesamt, also kommt es nicht wirklich vor. Ja, also diese sozusagen das Rassegewissen der deutschen Frau und solche Themen, die sind völlig ausgeblendet.
Also der kritische Blick, der angekündigt ist im Programm der Veranstaltungsreihe zu diesem Ausstellungsbesuch, der bezieht sich dann auf diesen blinden Fleck.
Auch, aber er ist insgesamt eher eine Einladung, zusammen in die Ausstellung zu gehen und dann vielleicht in kleinen Gruppen zu zweit oder zu dritt einfach noch mal zu schauen oder zum ersten Mal zu schauen und sich dann darüber auszutauschen, zu diskutieren. Also deshalb haben wir uns auch dagegen entschieden, eine Führung zu machen, die dann immer sagt, hier fehlt das, hier fehlt das. Dass da sehr viel fehlt, ist ohnehin klar. Aber es geht eher darum, was stört, was erstaunt, was finden wir auch gut oder andere gut, also das sozusagen auszutauschen. Es wird ungefähr 2 Stunden dauern und geht um 10 Uhr los.